Heute zu Gast bei Behind the Sea Marco Gottschalk. Marco ist CEO bei Melitta Professional und was Melitta im Professional-Bereich, also im Kaffeelösungsbereich, B2B alles so auf die Beine stellt, das hat er mir im Podcast verraten. Die meisten Leute kennen ja Melitta als Kaffeemarke durch auch sehr, sehr gute Slogans und eine wahnsinnig tolle Brand. Und das Gleiche machen sie auch im B2B-Bereich. Und was das genau ist, das erfahren wir gleich im Podcast. Wie Marco da eigentlich mal ursprünglich hingekommen ist mit einer Marketing-Vergangenheit, die man übrigens auch am Standort der rund 1000 Mitarbeitern immer wieder spürt, hat er mir auch alles erzählt. Eine Sache ist für mich hängen geblieben, das ist das Zitat: Man darf nicht zu viel darüber nachdenken, was andere von einem wollen, sondern man muss seinen eigenen Weg finden. Und das fand ich sehr, sehr interessant und ist, glaube ich, auch ein Thema, was viele Leute im C-Level herumtreibt, denn da gibt es so viele Stakeholder, so viele Leute, die mitreden wollen. Wie ihr wisst, ist ja jeder immer Bundestrainer und das gilt natürlich auch im C-Level und da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen schützen. Man muss natürlich auch wissen, auf wen man sich ja berufen kann, aber man darf sich nicht zu sehr diktieren lassen. Ich würde sagen, wir gehen gleich rein in den Podcast, erfahren, was Melitta Professional macht und was Marco Gottschalk, den CEO, so rumtreibt. Los geht's! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Marco, willkommen im Podcast.
Danke dir.
Schön, dass ich hier da sein darf bei euch als Gast. Ich bin ja immer gerne bei meinen Gästen, weil ich erstens spüren möchte, wo die arbeiten, wie die arbeiten und man kriegt ja auch immer so vor Ort nochmal die Kultur ein bisschen besser mit, oder?
Definitiv. Ein Raum macht ja schon mal was, ein Gebäude macht was. Ich glaube dann, alleine wo wir jetzt hier sitzen, du siehst jede Menge Kaffee um dich herum.
Exakt.
Was mir halt wiederum wichtig ist, ich brauche Produkte, es muss irgendwie Leben sein. So ein rein künstliches Produkt wäre mir irgendwie ein bisschen zu wenig.
Ja, total. Du wirst gleich nochmal sagen, wo wir sind, aber Kaffee ist schon mal ein gutes Stichwort. Ich habe jetzt das Gefühl, auch wo ich hierher gefahren bin, dass Kaffee hier eine größere Rolle spielt, auch wenn man so in den Supermarkt geht und es gibt irgendwie mehr Cafés und überall ist irgendwie, ist es hier so die Kaffee-Ecke in Deutschland?
Eigentlich nicht, nee.
Nicht?
Nee. Aber wäre mir zumindest noch nicht aufgefallen oder ich bin schon verblendet bei dem Thema,
ja,
weil das für mich selbstverständlich ist.
Ja.
Aber die Region Minden, Ostwestfalen, ist nicht die Kaffeehochburg. Da gibt es andere, wo Kaffee noch viel, viel präsenter ist.
Okay, vielleicht habe ich mich auch getäuscht, weil ich halt heute das Interview mit dir habe. Aber ja, du stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, ich bin Marco Gottschalk, bin beim Melitta Professional verantwortlich für den gesamten B2B-Bereich, wie wir das nennen, oder den Profibereich. Profibereich oder Professional heißt für uns, wir kommen aus einer Historie, dass wir Kaffeemaschinen entwickelt haben für Gastronomie und Großverbraucher.
Mhm.
Und wir haben halt auch eine sehr starke Heritage rund um das Thema Kaffee.
Mhm.
Und das haben wir in unserem Geschäftsbereich verbunden, dass wir sowohl Kaffeelösung als Maschine, als auch Kaffeeservices, alles was dazugehört, für Kunden, die mit Kaffee entweder Geld verdienen wollen oder die mit Kaffee eine Zielsetzung haben, ihre Mitarbeiter, Gäste oder ähnliches zufrieden zu machen.
Okay. Ich würde sagen, es ist vielleicht den Bereich, den der Endkonsument nicht ganz so kennt, ne? Das hast du ja gesagt, B2B.
Genau. Im ersten Schritt kennt er uns nicht. Er sieht uns nur hin und wieder. Das kann durchaus passieren, wenn er irgendwo im Restaurant ist oder im Café ist. Und man kennt es ja, wenn man privat auch irgendwo unterwegs ist. Viele Tassen haben ja irgendwie so ein kleines Logo drauf.
Ja.
Und da könnte dann der erste Berührungspunkt zu uns sein.
Okay. Das heißt, wenn man jetzt nur so halb hingehört, denkt man wahrscheinlich, okay, Kaffeemaschine, das ist wahrscheinlich ein Teil nur von dem ganzen Lösungskonstrukt, oder?
Genau, die Kaffeemaschine ist ein Teil. Unsere Philosophie ist, letztendlich geht es unserem Kunden weniger um die Maschine oder die einzelne Bohne. Natürlich hat jeder eine Meinung dazu. Das hat man privat ja ganz, ganz genauso. Aber letztendlich geht es um, was kommt eigentlich in der Tasse hinten an. Und damit machen unsere Kunden ja ihr Geschäft. Und das ist die Diskussion, die wir haben. Alles, was dafür nötig ist, das kann ein bisschen zu Software-Themen gehen. Das kann aber auch Porzellanauswahl sein oder halt irgendwelche Billboards, die man im Laden braucht oder andere Sachen, die das Kaffeeerlebnis abrunden.
Okay. Jetzt hast du auch schon gesagt, also Services sind auch dabei. Das ist wahrscheinlich dann auch so die Beratung, was ich überhaupt brauche. Und wo geht es noch überall rein?
Genau, Service hat sich bei uns auch weiterentwickelt. Früher war es eigentlich so ein klassischer Break-Fix-Service, weil die Geräte sollen ja auch funktionieren und müssen gewartet werden. Hm. Dass wir eine große Anzahl von Mitarbeitern haben, die sich um diesen technischen Service kümmern. Hm. Aber mittlerweile haben wir auch Services, Einstellungen, was ist eigentlich das richtige Produkt für mich? Wie muss mein Kaffee eigentlich schmecken? Wie sollen die Rezepte auch sein und welche Rezepte brauche ich auch? Weil Kaffee, wenn wir so ein bisschen zurückdenken und ich habe noch ein paar Jahre mehr an Lebenserfahrung, das war früher ein schwarzer Kaffee irgendwie zu Hause und das war das, was man so kannte. Mittlerweile ist ja die Vielfalt an Getränken viel, viel größer geworden und Vielfalt ist auf der einen Seite was Schönes, aber Komplexität ist auch wieder was Verstörendes oder was man nicht unbedingt will. Und auch da Beratungen leisten zu können für die Kunden, was kann denn auch zu deinem Portfolio passen, was passt denn zu deinen Kunden auch? Auch die Services bieten wir an, dass wir da wirklich professionelle Leute haben, die auch Rezeptberatung machen können.
Okay, das heißt, man kommt wahrscheinlich so mit einer Anfrage zu euch, irgendwie man macht eine Kaffeekette auf oder man einen Kaffeeladen, da reicht wahrscheinlich auch schon. Oder wo fängt das an, bei welcher Größenordnung?
Es kann ein einzelnes Geschäft sein, das ist etwas und das kann auch eine Kette sein. Also wir haben von bis. Okay. Unser Kriterium ist immer, dass es kein Endkonsument ist. Also wir würden jetzt nicht zu dir nach Hause kommen und deine Barista-Skills trainieren. würden wir für dich vielleicht machen, aber es ist nicht unser Geschäft. Also es geht immer darum, dass da ein professioneller Hintergrund ist und dann sind wir dabei. Das kann N gleich 1 sein, Das kann N gleich 10.000 sein. Also die Vielfalt ist da sehr, sehr groß.
Okay, und dann wirklich, wie ich es verstanden habe, von den Maschinen her bis zum Porzellan und wahrscheinlich auch dann logischerweise die Bohnen.
Ja. Genau, und die Bohnen natürlich auch oder der gemahlene Kaffee in Ländern, wo Filterkaffee immer noch eine große Rolle spielt.
Okay, auch Röstmaschinen und solche Sachen?
Aber nee, da sind wir raus. Das haben wir mal überlegt gehabt, ob das so für einige Kunden interessant sein kann. Das sieht man ja mittlerweile auch. Mhm. Haben wir aber für uns erstmal gesagt gehabt, aktuell ist der Hebel nicht groß genug.
Okay, perfekt. Ja, wer sich für Röstmaschinen interessiert, der kann Probert hören. Da war ich mit Christian Timm zusammen im Interview. Das ist irgendwo in der Historie dieses Podcasts. Okay, super interessant. Was beinhaltet denn deine Rolle alles? Also was für Bereiche sind alle bei dir?
Bin gesamtverantwortlich für den gesamten Profibereich, so wie wir in der Milter-Gruppe aufgestellt sind, ist das auch nochmal unique und speziell, zumindest aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, weil wir dann als Gruppe einen Ansatz fahren, die Geschäftsbereiche möglichst individuell und eigenständig auch operieren zu lassen. Was dazu führt, dass wir auch sehr, sehr viele Funktionalitäten selber haben. Also die Bereiche, die wir verantworten, ist der ganze Bereich R&D. Machen wir komplett alleine. Klar holen wir uns Experten mit dazu, aber wir haben ein starkes eigenes R&D-Team. Cool. Wir produzieren selber, einen großen Teil unseres Portfolios produzieren wir wirklich selber. Den Kaffee beziehen wir aus der Gruppe. Das heißt, wir haben nicht eine eigene Rösterei als Geschäftsbereich Melitta Professional, aber Melitta hat mehr Röstereien über die Welt verteilt, die wir für unser Geschäft mit nutzen können, die dann auf unsere Anforderungen hin unsere Produkte auch bauen und umsetzen. Dann haben wir die klassischen Bereiche von Marketing, Vertrieb. Service ist bei uns ein richtig großer Bereich. Von unseren über 1000 Mitarbeitern kannst du sagen, fast 40% arbeiten am Kunden, am Kundenservice auch. Nicht nur die Verkäufe, die kämen nochmal on top. Also Service ist ein ganz, ganz großer Bereich. Und dann die klassischen Bereiche, Marketing, Produktentwicklung, Finance, HR, IT, Digitalisierung ist ein Thema. Man mag es kaum glauben. Als ich hier eingestiegen bin, vor jetzt fast 6 Jahren, werde ich... erste kleine Anekdote, nie vergessen, als unsere Softwareleute mit unseren externen Software-Supportern dann da waren, auch gesagt hatten, Kaffeemaschine im ersten Moment für einen Softwareentwickler klingt langweilig. Dann haben wir aber so ein Bild gezeigt, dass der Quellcode der Maschine mindestens bis zur Hüfte gehen würde. Also da ist mittlerweile richtig viel Technologie auch in den Kaffeemaschinen drin. Also es ist nicht nur noch der An- und Ausschalter, den man so von früher kennt, sondern bei den Profimaschinen extrem viel IT.
Ja, total. Ich habe auch letztens erst gemerkt, wie viele Produkte es eigentlich auch aus so einer Maschine halt gibt. Ne? Ich habe bei uns im Büro erst gesehen, dass man noch nach rechts swipen kann. Da kommt noch mehr. Da gibt es dann natürlich auch Kakao und Espresso Macchiato und verschiedene mit Milchgemenge natürlich. Ich glaube, bei mir ist immer so, also ich trinke entweder Cappuccino oder Kaffee. Was ist dein Lieblingsgetränk?
Gestehe, ich bin immer noch der klassische Filterkaffeetrinker.
Ah, okay.
Also bei mir geht kein Morgen los, ohne nicht mindestens 2 Becher Filterkaffee mit Milch. Morgens auch mal noch mit Milch. Mhm. Tagsüber fast komplett Filterkaffee. Und abends und zum Essen bin ich mittlerweile der Espresso Macchiato Trinker. Also ein kleines bisschen Milch mit drauf, auch mit Espresso, ersetzt wunderbar den Zucker. Zumindest für mich.
Cool. Sind das auch so die Innovationen in dem Bereich? Also, dass man neue Kaffee-Themen hat. Ich habe jetzt zum Beispiel heute Morgen stand ich am Flughafen, da wollte jemand Hafermilch und das gab es dann nicht, weil die, da musste man, glaube ich, an der Maschine heutzutage einfach mal noch den Schlauch rausnehmen aus der eigentlichen Milch und in eine andere rein, ne?
Das Oder? Ist ein Weg, wie man es machen kann. jetzt kommt so ein unleckeres Wort im Zusammenhang mit Kaffee, das ist dann nicht mehr kontaminationsfrei. Also von da sind unsere Geräte auch so programmiert, entweder über Reinigung oder aber über getrennte Milchsysteme, dass man sagen kann, okay, wenn du eine Nicht-Kuhmilch-Variante haben willst, dann kommt die komplett aus dem System, wo definitiv keine Kuhmilch auch drin war.
Okay.
Also das ist auch ein Weg, das ist ein sehr kreativer Weg, aber ich glaube, der eine oder andere Kunde würde da dann auch sagen, danke, ich gehe einen Shop weiter.
Ja. Also ich glaube, so war das. Ich habe es nicht ganz mitgekriegt, aber die hatte das irgendwie dann nicht da und ich glaube, egal. Aber was sind denn so die Innovationen in eurem Bereich? Sind die dann eher im Services und im Gesamtsystemlösungsbereich oder sind die wirklich noch auch hart an den Maschinen und in der Software?
Es ist ein spannender Punkt. Wir haben gerade heute ein großes Team hier auch aus der Welt von unseren verschiedenen Landesgesellschaften hier gehabt, wo wir auch so ein bisschen in die Zukunft mit reingeguckt haben, also ein bisschen auf unsere Entwicklungsroadmap auch geguckt. Und man kann schon sagen, in der Vergangenheit, wenn ich jetzt mal so 10 Jahre zurückblicken würde, wären die Innovationen sehr stark aus der Hardware getrieben gewesen. Dass man sagt, so, jetzt kann jetzt noch von der taktilen Bedienung, dass da Tasten dran sind, hin zum Touchdisplay. Das waren Themen. Oder dass irgendwann vor einigen Jahren wirklich der Milchschaum immer weiter optimiert wurde. Auch da sind wir natürlich dran. Aber es sind auch immer mehr digitale Innovationen, die mit dazukommen. Wie kann man in einer Welt, gerade in unserem Geschäftsbereich, dass das Thema Fachkräftemangel ist nicht nur ein deutsches Thema, das ist ein weltweites Thema eigentlich. Wie kann ich mein Geschäft, was ich ja betreiben will, so effizient wie möglich machen? Einmal entweder weniger Leute, die ich brauche, oder weniger trainierte Leute, um das Kaffeegeschäft zu machen. Wenn du heute einen Kaffee hast, wie viele Baristi, Barista kannst du wirklich in dein Geschäftsmodell einbauen?
Ja.
Und wie viel willst du davon vielleicht automatisieren und sagen, nee, mir ist wichtiger, ich habe ein Geschäftsmodell, was ich 24/7 treiben kann und wo ich auch skalieren kann, wo ich von einem Store zum nächsten sicherstellen kann, das Produkt ist immer das Gleiche. Das ist, je mehr der Faktor Mensch drin ist, natürlich schwieriger, als wenn du ein automatisches System hast. Von daher gehen auch da die Innovationen rein. Wie können wir das Operation noch effizienter machen?
Okay. Es ist ja auch so ein bisschen so eine Kunst, Kaffee, ne? Und auch Kaffee machen. Deswegen ist dann immer so die Frage, wie gut ist eigentlich dann von der Maschine erstellt der Kaffee? Könnt ihr da Aussagen machen und könnt ihr sagen, so, ja, das kann man gar nicht schmecken, weil wir haben Tests gemacht und die Leute denken zwar, sie können das unterscheiden, aber ist nicht so?
Wieder Anekdote oder 5 Euro fürs Phrasenschwein. Perception is reality. Das sehen wir halt auch mal wieder. Du kannst objektiv, man kennt es vom Wein ja auch, da gibt es ja auch viele Experten und trotzdem kann man auch sagen, in der Blindverkostung und in der offenen Verkostung kannst du davon ausgehen, die Ergebnisse sind anders. Aber du kannst ja, wenn du ein Kunde bist oder der Kunde unseres Kunden, wenn der wieder mal ein Bild hat, der trinkt ja nicht in einem abgedunkelten Raum, wo er nicht weiß, in welchem Umfeld er ist, was um ihn herum passiert. Das heißt, das passiert ja auch alles im Kopf mit, während das über die Zunge geht. Von daher gibt's nicht den objektiven Geschmack. Und das versuchen wir auch mal wieder mit unseren Kunden letztendlich dann auch klar zu machen. Was Qualität ist, musst letztendlich du sagen, lieber Kunde. Wir können dir Empfehlung machen, wir können dir sagen, was für uns ein harmonischer, ausgewogener Kaffee wäre, aber letztendlich kennst du deine Kunden besser. Es muss für dich auch passen und wir können dir helfen, zu deinem Ergebnis auch zu kommen, weil wir das Knowledge haben, zu verstehen, wo du eigentlich hin möchtest. Soll es ein bisschen mehr Säure haben, soll es weniger Säure haben, soll es sehr ausgewogen sein, soll es gerne auch ein bisschen polarisieren, soll es ein bisschen von allem sein. Dann können wir gemeinsam Rezepte entwickeln, die das dann auch können.
Okay, verstanden. Gibt es da auch die Möglichkeit, bei euch im Bereich so wiederkehrende Umsätze dann zu haben, durch, weiß ich nicht, irgendwie Firmen, also Leasing von Geräten oder Services?
Ja, auch das, guter Punkt, auch das ist ein Teil unseres Geschäftsmodells mittlerweile, dass wir Kaffeemaschinen und Kaffee nicht nur verkaufen, sondern auch in der Lage sind, Pakete zu schnüren, bis hin zu einer Tassenabrechnung, wo du sagst, du zahlst nur das, was du auch an Kaffee tatsächlich verbraucht hast. Also da geht es auch von ganz stumm verkaufen bis hin zu solchen Modellen.
Okay. Macht ihr auch so Events zum Beispiel, so irgendwie sowas? Oder ist das dann immer von anderen Zwischenanbietern noch gestellt?
Wenn du irgendwo Events siehst, wo Kaffee eine Rolle spielt, dann supporten wir das im Hintergrund.
Okay,
dass die Maschinen da sind, dass die in dem Umfeld funktionieren, dass die richtigen Sachen drauf sind. Wir selber treten da nicht in Erscheinung, weil wir sagen, die Menschen, die da sind, das ist dann eher was für unsere Retail-Kollegen, die im B2C-Bereich sind, die sagen wollen, okay, wir wollen was für die Marke tun, dass die Konsumenten nachher, wenn sie im Lebensmittelhandel sind, dann uns kaufen und nicht den Wettbewerb. Für die ist das aus der Perspektive relevant. Für uns ist es eher ein Showcase, unseren Kunden zu zeigen, welche Flexibilitäten wir haben.
Ja, okay,
dass wir auch so Events, du hattest es eben gerade auch gesagt gehabt, bei Dortmund, das ist für uns das größte Café, was wir in Deutschland betreiben oder wir betreiben es nicht, aber was wir unterstützen, weil die gesamte Kaffeeversorgung in Dortmund, 80.000 Menschen, sind Maschinen von uns.
Ah, okay. Ja, Wahnsinn.
Und auch unser Kaffee.
Okay.
Und das ist natürlich ein schöner Showcase, wo wir sagen können, ne? Wir können von N gleich 1, ein Store um die Ecke, bis hin zu einer Location, wo in einer sehr kurzen Zeit, das ist ja da die Herausforderung, das Stadion ist, keine Ahnung, von den Tagen in der Woche nur ein Teil wirklich im Betrieb, aber wenn dann das Spiel ist, dann kommt es drauf an, davor und danach. Mhm. Und dass wir da wieder unter Beweis stellen können, wir können auch auf dem Punkt genau die Mengen an Kaffees zuverlässig produzieren, die du brauchst, lieber Kunde.
Cool. Ja, mega. Also ein sehr interessantes Geschäftsmodell und ich glaube, da sind einige jetzt da draußen, die das so auch noch nicht wussten, was Militär Professional macht. Jetzt schauen wir mal, wie du da hingekommen bist. Fang ruhig mal damit an. Also was müssen wir über dich wissen, um zu verstehen, wie dieser Weg jetzt in die jetzige Rolle ging?
Ja, das ist eine gute Frage, weil wenn es geradlinig wäre, wäre es, glaube ich, überraschend für viele, die zuhören. Es gibt aber, glaube ich, so ein paar Wegmarken, die mich nicht genau auf diesen Job gebracht haben, aber die mich zu Marco gemacht haben, so wie ich dann heute bin. Mhm. Und da ist ein Bereich, der liegt ganz, ganz lange zurück, aber ich glaube, der hat mich geprägt. Ich war Kunstturner in meiner frühesten Kindheit und Jugend. Klingt ein bisschen ungewöhnlich, gibt ja auch nicht so viel, ist eine relativ kleine Community. Was mich aber daran geprägt hat, war, auf gewisse Ziele hinzuarbeiten. Und gerade wenn du so zurückdenkst als Kind, ich habe mit 6 oder 7 irgendwie angefangen, du hast immer nur so zweimal im Jahr eigentlich einen Höhepunkt, wo du entweder deine Einzelwettkämpfe hast oder deine Mannschaftswettkämpfe. Mhm. Dazwischen ist nur Training.
Ja.
Das ist nicht nur als Kind, auch als Erwachsener, glaube ich, maximal nicht unbefriedigend, aber herausfordernd, sagen wir es mal so. Aber sich auf so Etappen, auf Ziele einzulassen und auf ein Ziel auch hinzuarbeiten und halt auch die Rückschläge auf dem Weg immer mal wieder verarbeiten zu müssen. Ich glaube, das hat mich geprägt, weil das hat mir dann durchs Abi ein bisschen geholfen, für mich einen Fokus zu haben. Das hat mir nach dem Abi geholfen, zu sagen, okay, was will ich eigentlich als nächstes machen? Da spürte schon so ein bisschen Marketing durch meinen Kopf, aber auch noch so ein bisschen ganz was anderes. Geschichte war so mein zweiter Bereich, wo ich Interesse dran gehabt habe. Und gesagt, okay, dann mache ich mal erstmal eine Ausbildung und guck mal, ob dieser offensichtlichere Weg, der eher so ein bisschen businessorientiert ist, ob der das ist, wo ich wirklich Spaß dran habe. Da habe ich das erste Mal dann wirklich den Proof dann auch gehabt, Marketing ist meine Leidenschaft. Und dann kam auch wieder raus, okay, Marketing nur mit Abi, ohne Studium, wird nichts werden. Da wirst du auch nicht irgendwann mal was gestalten können. Also war dann für mich die nächste Etappe, dann gehe ich halt studieren und mit dem Schwerpunkt Marketing, um das danach machen zu können, was ich machen will.
Okay.
Und ich glaube, dieses gewisse Ziele vor Augen zu haben und sich dann da auch hinterklemmen zu können, auch wenn es nicht nur ein Sprint ist, sondern vielleicht auch mal ein bisschen längere Phase, das macht mich so ein bisschen als Person aus. Und dann war es aus meiner Sicht relativ simpel, klassisch, mit ein, zwei Änderungen mal auf dem Weg. Bin nach dem Studium dann bei Kraft Foods, hieß es damals, glaube ich, noch gestartet, im Marketing. Und da kam dann das erste Mal das Thema Kaffee dann wirklich auch so richtig hoch. Was mich dann wirklich jahrelang begleitet hat, war 18 Jahre in dieser Firma, habe alles Mögliche im Marketing und Vertrieb gemacht. Das war für mich so der zweite Schwerpunkt. Marketier, der diese andere Seite, das, was man sich so ausgedacht hat, nicht auch mal durch das Nadelöhr des Handels gebracht zu haben, da fehlt irgendwas, zumindest für mich. Mhm. Von da habe ich in diesen 18 Jahren immer mal wieder die beiden Seiten miteinander ausgetauscht. Was sie aber durchgezogen hat, konnte ich nicht nur steuern, das ist wieder der Punkt, man kann in so einem Weg nie alles steuern, manches passiert auch einfach.
Ja.
Ich wollte mal aus der Kaffeewelt ein bisschen ausbrechen und auf die süße Seite von Kraft wechseln. Hat auch 3 Monate geklappt und dann kam halt mal wieder eine Reorganisation und schwupp war ich wieder zurück im Kaffeebereich. Von daher, das sind so Weggabelungen, die kannst du dir vorher nicht ausmalen. Du kannst so eine grobe Idee haben. Hm. Ich glaube, du brauchst so eine gewisse Grundgelassenheit, was mit zunehmendem Alter einfacher wird, gerade am Anfang der Karriere. Ist man da, glaube ich, enger getaktet oder war ich auch enger getaktet, jetzt muss doch mal was passieren und ich will den nächsten Schritt machen. Mhm. Und da diese Balance zu finden, gewisse Sachen laufen zu lassen, aber auch nicht komplett aufzugeben. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Balance, die ich für mich gefunden habe.
Cool. Ja, hey, super spannend. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber ich habe tatsächlich früher auch mal Kunsttouren gemacht, obwohl man es an meiner Größe nicht sehen würde.
Ich wollte gerade sagen, von deiner Größe bist du nicht prädestiniert gewesen.
Gar nicht, nee. Vor allem speziell dann, wenn man so durch die Zeit 12, 13 läuft, weil dann da war bei mir so ein bisschen Wachstumsschub und die meisten Zuhörer kennen mich auch immer nur unter FC Bayern Basketball, weil das immer öfter mal fällt, weil danach habe ich Basketball gespielt, da war ich dann wiederum nicht besonders groß.
Wollte ich gerade sagen, also für Kunstturner zu groß und für Basketballer nicht der Größte.
Ja, aber weil du gesagt hast, dass dich das auch sehr geprägt hat, wollte ich da nochmal kurz drauf eingehen, für alle, die nicht so die Kontaktpunkte zum Kunstturnen haben, das ist eine fundamental andere Art von Sport, weil du zum Beispiel nicht versuchst, wie jetzt ein Weitspringer oder jemand, der versucht, wahnsinnig schnell zu laufen, in deiner Performance, in der eigentlichen, das Maximale zu geben, weil beim Kunstturnen geht es ja darum, die beste Punktzahl zu kriegen auf eine, sag ich mal, auch Performance, aber auf etwas, was du eigentlich auf 70-80% deiner maximalen Fähigkeit durchführen musst, aber dann in Perfektion. Das ist was, finde ich, das fundamental anders im Sport als immer höher, schneller, weiter sozusagen. Ne?
Und es ist viel, viel vielfältiger. Also ich würde mal die Zehnkämpfer nach außen vornehmen, aber es ist auch noch eine extreme Vielfalt drin, weil du hast das Einzige, was du nicht brauchst oder ich nie gebraucht habe, war Ausdauer. Weil die längste Übung ist dann irgendwie am Boden so eine Minute 10. Mhm. Also Ausdauer habe ich nie gebraucht, habe ich auch gehasst wie die Pest. Mhm. Aber ansonsten hast du schon eine sehr umfangreiche Belastung des Körpers. Du brauchst Beweglichkeit, du brauchst Kraft. Du kannst auch nicht nur Kraft machen. Mit Kraft alleine wirst du scheitern, mit Beweglichkeit alleine wirst du scheitern. Mhm. Also dieses feine Austarieren, mehrere Sachen gleichzeitig können zu müssen, weil nur eins, ne, wird dir da nicht helfen. Also anders als beim Fußball, du kannst ein guter Stürmer sein, brauchst ein paar Fähigkeiten, aber kannst alles andere auf dem Feld kannst du weglassen, geht beim Turnen eher nicht.
Ja, stimmt, ja. Machst du das immer noch?
Nee.
Kannst du Spagat?
Nee, nicht mehr. Ich staune, wenn ich irgendwo beim Sport noch welche sehe, wo ich sage, das konnte ich mal, aber das ist so ein flüchtiges Fähigkeiten, die du da hast, wenn du das nicht kontinuierlich weiter trainierst, dann geht das alles weg.
Ja, das ist eben das, was ich meinte. Also man muss wirklich sehr viel tun, um das, was man dann im Wettkampf zeigt, was ja schlussendlich wahrscheinlich eher nur so 70-80% sind, weil du es ja in Perfektion machst, dann auch auf diesem Level zu haben. Ne? Weil je weiter du runterfällst, umso noch weiter unten sind eben 70-80%. Ich finde aber die Parallelen da auch ganz interessant, ne? Weil man hat man dieses Turnen, wo man eben sehr, sehr hart trainiert, um dann eben so eine 70-80% Leistung abzurufen, die dann perfekt ist. Das könnte man ja schon im Geschäft auch ein bisschen mehr anwenden, weil die meisten planen auf Anschlag und auf maximal und auf sehr überhitzt und wundern sich dann, dass wenn man in den Default-Modus zurückfällt, nur 70-80% rauskommen.
Ja, stimmt. Ja. Guter Gedanke, ja.
Ja, das fand ich ganz interessant.
Aber das finde ich spannend, weil wie gesagt, ich glaube, dass mich das zu einer anderen Person gemacht hat, als die ich wahrscheinlich geworden wäre, wenn ich irgendeinen anderen Sport gemacht hätte. Also da glaube ich immer noch ganz, ganz fest dran.
Sehr, sehr cool. Ja, also mega interessant. Vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen auf deine Challenges in der jetzigen Rolle. Was sind denn so, wenn jetzt der Podcast kommt jetzt hier wahrscheinlich Anfang 2025 irgendwann raus. Wir gucken ja auf immer noch höchstwahrscheinlich ein nicht so leichtes Jahr. Geopolitisch schwierig, generell bei uns jetzt auch regierungstechnisch. Mal gucken, was dann sozusagen rauskommt. Aber was sind denn so die Challenges, wenn du jetzt auf 2025 guckst?
Das sind schon so ein paar, die ich für uns und im Geschäft sehe. Mhm. Natürlich die Geopolitik betrifft uns schon. Auch das, glaube ich, hat man als Zuhörer wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm. Von unserem Geschäft bei Militär Professional machen wir noch 30% in Deutschland, 70% sind außerhalb Deutschlands.
Okay.
Unser größter Auslandsmarkt, würde man auch nicht vermuten, ist Japan. Wäre nicht das Erste, was man wahrscheinlich vermuten würde. Von daher haben wir schon sehr, sehr bunten Mix an Ländern, die wir selber bearbeiten oder halt über Partner bearbeiten. Von daher ist Geopolitik für uns ein Thema. Währung, auch eine Sache, die ich lernen musste, durfte, hat mich früher weniger interessiert. Mittlerweile ein relevanter Faktor, was passiert da eigentlich, wenn Trump gewählt wird oder in Japan die Zentralbank sich nicht entscheidet und alle etwas erwarten, aber es nicht passiert. Das hat einen direkten Impact aufs Geschäft. Aber wenn ich so auf die großen Themen gehe, klar, Weltpolitik ist ein Thema, weil es immer was mit Investitionsbereitschaft zu tun hat. Wenn Politik einigermaßen sicheren gibt, dann sind natürlich auch Konsumenten eher bereit, Outdoor-Kaffee zu konsumieren und sich nicht zurückzuziehen. Wenn man so an Corona denken, da war auf einmal von heute auf morgen das Außerhausgeschäft dramatisch anders. Das können natürlich auch Impact-Faktoren sein, die uns immer mal wieder betreffen. Wenn die Konsumenten weniger außer Haus konsumieren, dann sind unsere Kunden wiederum weniger investitionsbereit. Also das ist definitiv ein Thema, was uns treibt. Das ist so eine ganz große Challenge. Und die zweite Challenge, eher so ein bisschen von innen betrachtet, die beschäftigt uns aber auch schon länger und die wird uns auch noch länger beschäftigen. Wir hatten also im Eingangsteil ja auch gesagt, wer sind wir eigentlich? Wir haben unser DNA, sind wir eigentlich ein klassischer Maschinenbauer, zumindest hier bei Professional. Da ist das Ganze mal entstanden. Und so eine DNA einer Firma zu einem Lösungsanbieter zu verändern, das kann ich irgendwie schön auf dem PowerPoint-Chart schreiben und 2-3 Kickoff-Veranstaltungen zu machen und dann in dem Glauben sein, dass das jetzt tief verwurzelt ist bei jedem und jeder weiß, was das bedeutet. Das ist für mich eine schöne Reise, aber es ist eine Reise. Und da kontinuierlich dran zu bleiben, weil das ist ja auch nicht statisch. Auch so ein Lösungsangebot entwickelt sich ja auch weiter. Mhm. Und wenn gestern das Thema UI oder UX irgendwie der nächste große Bucket ist, dann ist vielleicht morgen ein anderer Baustein aus dem Lösungsportfolio das Wichtige. Mhm. Macht es aber auch wieder schön und auch spannend.
Mhm, total. Diese Transformation, kannst du da ein bisschen so sagen, wie begegnet ihr die oder wie macht ihr das? Also gibt es da so, weiß ich nicht, Kommunikationsmaßnahmen oder irgendwelche Events, Meilensteine, wo ihr sagt, so, da tun wir was dafür?
Ja, die Reise begonnen haben wir vor mehreren Jahren mittlerweile und das ist ein Mix aus Top-Down und Bottom-Up. Natürlich haben wir irgendwann mal mit meinen Geschäftsleitungskollegen zusammen für uns den Weg nach vorne auch definiert, wo wollen wir eigentlich hin, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Und dann klassisch auch kaskadiert immer breitere Kreise auch mit reingenommen, Themen dann identifiziert, was müssen wir tun, was fehlt vielleicht auch noch, wo sind Bereiche, wo wir besser werden müssen. Und jetzt haben wir einen Teil, was zum Beispiel auch damit rausgefallen ist in einem positiven Gedanken, ist unsere interne Academy, wo wir auch sagen, es hilft ja nicht, wenn wir es aufs PowerPoint schreiben, wir müssen ja irgendwie auch ins Tun kommen und wie können wir unsere Mitarbeiter befähigen, auf diese Reise auch mitnehmen. Und da ist die Academy ein wesentliches Modul, wo wir verschiedene Themen dann auch drin anbieten. Einmal für Neuankömmlinge, aber auch ganz, ganz wichtig für alle, die auch schon da sind, genau diese Reise damit auch mit zu begleiten.
Also das ist jetzt aber nicht eine Academy, wo man sozusagen irgendwie, also fachlich sich dann weiterbildet, weil man irgendwie im Controlling ist und man macht dann so Controlling-Kurse oder so, sondern es ist wirklich speziell für diese Reise zum Lösungsanbieter,
genau,
Academy.
Genau.
Naja, interessant. Genau.
Genau. Also alles, wo wir glauben, dass uns das hilft, das können technische Capabilities sein. Wir sagen, wir müssen auch das Produktwissen noch stärken. Aber Produkt kann halt mittlerweile mehr sein als das physische Produkt. Mhm. Das ist aber auch so ein bisschen, wer sind wir eigentlich? Wo kommen wir her? Was ist unsere Strategie? Wie sind unsere Märkte? Wie ticken unsere Kunden? Bis hin zu, dass du darüber auch Barista werden kannst. Also wir bieten auch Barista-Kurse darüber an für intern. Weil das für einen Verkäufer oder für einen Techniker durchaus eine relevante Eigenschaft sein kann, um diese Lösungskompetenz auch wirklich rüberbringen zu können.
Okay, spannend. Also sehr interessant. Das habe ich, ich glaube, ich habe es so in der Form noch nicht gehört oder noch nicht so verstanden bei anderen Leuten. Wenn ich jetzt da jemanden Unrecht tue, tut es mir leid, aber wirklich eine Akademie intern zu bauen, um eine Transformation zu gestalten, ist schon interessanter.
Also es ist ein Modul, das ist jetzt nicht das einzige Tool, was wir da machen, aber es war so ein Tool, was da auch mit rausgekommen ist und gesagt haben, und wie befähigen wir unsere Leute und unsere Mannschaft, das auch wirklich leben zu können, weil es ist schön zu sagen, ab morgen werden wir Lösungsanbieter, jetzt macht mal, was müssen wir auch wiederum tun, dass die Mitarbeiter es auch wirklich können.
Okay, interessant. Ja, nochmal zwei Fragen zum C-Level. Die eine Frage ist, gibt es irgendwelche Themen, wo du sagen würdest, die haben für dich echt gut funktioniert, ohne lehrmeistermäßig zu klingen, so einfach nur im Sinne von, das sind Themen, die mir in der Geschäftsführung helfen, entweder Persönlichkeitsmanagement-Themen oder Leadership-Themen, irgendwelche Sachen?
Wie gesagt, grundsätzlich, glaube ich, gilt hier wie immer, jeder muss seinen eigenen Weg auffinden. Er muss zu dir selber passen. Wenn du anfängst, dir da zu viele Gedanken drüber zu machen, was wird eigentlich von mir erwartet, glaube ich, hast du schon halb verloren, weil dann ist die Gefahr da, dass du nicht mehr authentisch bist. Und das ist das, was ich, glaube ich, immer noch als wichtigen Faktor sehe. Klar, man muss sich deiner Rolle bewusst sein. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Und das ist auch ein Learning. Du wirst einfach nochmal anders wahrgenommen. Ich bin ja auch nicht als CEO geboren, sondern da irgendwie reingekommen. Und die Leute kennen einen ja auch von vorher. Und man wird ja auf einmal anders auch betrachtet, ob man es will oder nicht. Man kann fünfmal sagen, ich bin immer noch der Gleiche. Die Rolle hat ja auch noch wieder eine gewisse Funktion. Oder in klassischen deutschen Unternehmen, die dann auch hierarchischer von der Historie sind, dann nochmal umso mehr. Also von daher authentisch bleiben, finde ich ganz wichtig. Klassisch fand ich auch, du lernst ja auch auf dem Weg dahin Sachen, die du gut findest bei anderen, die du abguckst und Sachen auch, wo du sagst, kann man so machen, würde ich aber nicht machen. Das heißt ja nicht, dass das schlecht ist, sondern wo du für dich einfach nur sagst, das bin nicht ich. Du kannst sogar sagen, ich finde das cool, wie die andere Person das macht, aber ich könnte das nie authentisch rüberbringen. Da würde ich auch für mich immer eher sagen, lieber Finger weg, bevor ich da irgendetwas mache und eine Pseudo-Rolle übernehme. Dann lieber mit allen Ecken und Kanten, die mit dazugehören, weiter ich sein, so wie ich dann auch tatsächlich bin.
Ja, super spannend. Wenn man jetzt so auf 2030 vielleicht, also nächsten 5 Jahre so blickt, was würdest du sagen, verändert sich da das C-Level bis dahin nochmal oder wie wird auch so die typische C-Level-Persona aussehen dann? Das ist so ein bisschen das Thema für 2025. Ist ja auch jetzt eine spontane Frage. Wir arbeiten das nicht nur im Podcast, sondern auch live so ein bisschen und deswegen wird es so ein bisschen 2025 Thema werden. Wie sieht eigentlich das C-Level in 2030 aus? Deswegen würde ich jetzt einfach mal so spontan, kannst auch natürlich erstmal kurz drüber nachdenken. Was glaubst du, was da so für Eigenschaften, Ausbildung, was da so mitschwingt?
Also ich glaube, jetzt kann man natürlich aus der Short-Term-Perspektive sagen, die klassischen Business-Themen werden wieder relevanter werden. Einfach aus der aktuellen Situation, dass wirtschaftliche Rahmenbedingungen schwieriger sind. Könnte eine Antwort sein, glaube ich aber nicht. Ich glaube, die gehören immer mit dazu. Und die werden halt mal mehr oder weniger auch gebraucht. Wir sind nie weg. Ich glaube von daher viel, viel stärker, dass es eher noch mehr um Persönlichkeiten auch geht. Wie kannst du eine Organisation formen, führen, weiterentwickeln, so dass du die gesamte Mannschaft in eine Richtung auch rennen lässt. Das ist immer so leicht dahergesagt. Wir haben Werte und Kulturen und wir sind eine Gemeinschaft. Da würde ich jetzt selbstkritisch auch mal sagen, frag mal 10 Leute, kriegst du wirklich 10-mal die gleiche Antwort? Ich würde sagen, wahrscheinlich nein. Leichter gesagt als getan. Ich glaube aber, dass dieser Teil immer, immer wichtiger wird, dass die Leute und die Mitarbeiter jetzt auch wieder ein großes Wort, einen Wert irgendwo sehen wollen von das, was sie tun. Natürlich kommt jeder auch wegen Kohle zur Arbeit, da habe ich auch keine Illusion, das gehört mit dazu.
Total.
Aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob die Kirsche obendrauf auch noch ist das ein Umfeld, wo du Spaß dran hast, wo du dich wohlfühlst, wo du gerne hingehst, oder ist es ein Bereich, wo du sagst, ich gehe dahin, um Geld zu verdienen.
Ja.
Und ich glaube, diese Komponente wird eher wichtiger als weniger wichtig werden.
Sehr gut. Fast schon ein gutes Abschlusswort. Letzte Frage, nicht mehr zum C-Level. Was würdest du machen, wenn du nicht in der Wirtschaft oder in der Industrie tätig wärst? Gibt es irgendwelche Kunst, Musik, vielleicht auch Sportsachen oder sowas?
Gute Frage. Wie gesagt, ganz am Anfang meiner Karriere war ich, Karriere ist mal so ein blödes Wort, an meiner Weggabelung oder eine Weggabelung war, gehe ich in die Richtung Geschichte und wirklich so als Wissenschaftler oder wo auch immer, es hätte auch ein Journalist daraus werden können. Ich finde das Thema immer noch mega spannend.
Ja.
Ich fände sogar das Thema Politik spannend, ohne es machen zu wollen, weil ich einen hohen Respekt habe vor der maximalen Öffentlichkeit, der man sich da aussetzt und die ganze Welt noch mehr Bundestrainer hat als ein Bundestrainer, die alle wissen, was man da besser und anders machen sollte. Aber ich finde das Themenfeld finde ich spannend. Ob ich da in der Schusslinie stehen würde wollen, glaube ich nicht. Aber in so einem Bereich mich einzubringen, könnte ich mir auch gut vorstellen.
Cool. Hey, Marco. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Das war echt cool. Ich hab viel gelernt und habe einige Sachen mir auch notiert. Findet man dann gleich wahrscheinlich dann nochmal oder hat man im Intro gehört, wenn man jetzt die Episode durchgehört hat. Danke, dass du dabei warst.
Danke dir.
Cool. Wer jetzt noch da ist, unbedingt uns natürlich Feedback geben. Ich linke Marco sein Profil und meins unten in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt uns auf LinkedIn folgen oder vernetzen und dann natürlich auch Nachrichten schreiben, Feedback geben und idealerweise auch die neuen Features immer auf den Plattformen nutzen. Also abonniert gerne den Kanal, gibt uns Feedback, gerne auch kritisches Feedback und natürlich auch die Einzelkommentare in den Episoden. Das ist ganz neu. Bei Spotify kann man einzelne Episoden kommentieren. Ich schaue da ab und an mal rein und schreibt uns das gerne. Aber das direkte Gespräch wissen wir, wie gesagt, auch sehr zu schätzen. Also kommt auf uns zu. Dieser Podcast ist nur möglich, weil er von Atreus präsentiert und unterstützt wird. Das heißt, in meiner eigentlichen beruflichen Tätigkeit bin ich Direktor bei Atreus und kümmere mich um die Fragestellung, habt ihr gerade die richtigen Personen zur richtigen Zeit im Unternehmen? Das können Ressourcenthemen sein, das können aber auch Kompetenzen sein, die gerade nicht vorhanden sind. Da kommt gerne einmal auf mich zu. Wir können mal so ein Briefinggespräch führen, einfach mal diese Rolle ein bisschen kneten und gucken, ob ihr da jemanden entweder aus unserem Talentpool benötigt oder selbst sogar jemanden im Netzwerk habt oder in einem eigenen Unternehmen. Das hilft ja manchmal auch schon, mit jemandem drüber zu sprechen. Und idealerweise gehen wir da vielleicht auch sogar in eine Partnerschaft. Marco, ich freue mich aufs zweite Gespräch und dir noch einen schönen Tag.
Danke dir.